war auch Präsident of the Student Bodies. Das heißt, dann hatte ich Zugang zu dem Hause Gropius.
Also ich beneide dich ein bisschen darum, dass du Ende der 60er Jahre in den USA studieren konntest.
Die beiden anderen Freunde, ja, der Jacques und der Pierre, die hatten ein kleines Büro-Lein in der Rittergasse, ja.
Er ist kein Unbekannter. Sein Architekturbüro gründete er in den 1970er Jahren in Basel und führte es in wechselnden Konstellationen viele Jahrzehnte fort. Er war zudem als Professor für Entwurf viele Jahre in Karlsruhe in der Lehre tätig. Seine Leitgedanken lauten: wohlwollend im Umgang, folgerichtig im Handeln. Mein heutiger Gast im Architektur Basel Podcast ist Peter Viertz. Mit ihm spreche ich über Architektur, Klimakrise und sein neuestes Werk. Diesmal kein gebautes, sondern ein literarisches. Mit Rollstoppkultur veröffentlichte er eine Erzählung. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Peter. Meine erste Frage ist eine Standardfrage, die ich den meisten Gästen stelle, und zwar: Wie lautet deine Definition von Architektur?
Also ich habe keine eigentliche Definition, aber als Annäherung, ich würde mal sagen, es ist Gebautes, in dem viel Technik und viel Herzblut drin verpackt sind.
Und wie äußert sich das Herzblut?
Das ist der Leidensweg, das jede Architektin und jeder Architekt kennt, wenn es darum geht, ein Bauprogramm umzusetzen, das nicht in allen Teilen den Vorstellungen der planenden Person entspricht.
Ich möchte gerne ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, den ich durchaus auch besonders finde. Du hast in den USA Architektur studiert, nicht in der Schweiz. Du warst in Michigan, Cranbrook Academy, wenn ich das richtig gesehen habe, und danach in Harvard. Wie kam es dazu? Man sagt ja, die Schweiz hat mitunter die besten Architekturschulen, die ETH ist weltberühmt. Wie kam es dazu, dass du in den USA Architektur studiert hast?
Es ist tatsächlich ein spezieller Werdegang. Ich habe als Junger den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule in Basel gemacht und eine Grafikerlehre absolviert. Das heißt, ich komme eigentlich aus diesem Fach des Zeichnens und des Gestaltens, allerdings in zweidimensionaler Form. Mhm. Und ich bin offenbar aufgefallen, denn der damalige Direktor der Schule, der Kunstgewerbeschule, hat von Grüningen mir nahegelegt, ich solle doch einen Auslandaufenthalt machen. Und seine Absicht war, so vermute ich, dass ich dann zurückkomme und als Lehrer dort arbeite. Den wirklichen Anstoß hat aber Werner Blaser gegeben. Er hat mir eben diese Cranbrook Academy of Art empfohlen. Und das hatte natürlich besondere Hürden. Ich musste ja für die damalige Zeit ein aufwendiges Verfahren machen. Ich musste natürlich alle meine Arbeiten auf Dias aufnehmen lassen. Zum Glück habe ich jemanden gekannt, einen Mitschüler, der in einem Büro arbeitete, wo solche Aufnahmen gemacht wurden. Und das habe ich dann dorthin gesandt mit den entsprechenden Empfehlungen. Glücklicherweise hat man mich dort dann aufgenommen, allerdings erst das Jahr später. Und in der Zwischenzeit konnte ich in England meine Englischkenntnisse vertiefen, aber vor allen Dingen auch noch Academics absolvieren, weil die ich ja zum Teil eben nicht hatte. Mhm. Ja. Also ich musste meinen Schulsack noch weiter schnallen. Ja.
Also ich beneide dich ein bisschen darum, dass du Ende der 60er Jahre in den USA studieren konntest. War ja eine unglaublich spannende Zeit. Ich mag vor allem die Musik aus dieser Zeit sehr, sehr gerne. Kannst du da ein bisschen etwas davon erzählen? Wie war dieses Studium eben Ende 60er Jahre in den USA?
Eigentlich sind ja zwei Teile. Die Cranbrook Academy ist eine ganz kleine, aber weltberühmte Schule, gegründet von Saarinen, von Vater und Sohn Saarinen. Und dort konnte man das Fach Design, Industrial Design als Hauptfach und Architektur als Nebenfach belegen, sodass ich mich schon so ein bisschen mit einem Auge auf die Architektur entsprechend vorbereiten konnte. Dieser Campus ist allerdings sehr geschlossen und da ja die Stipendien von dort und von Basel, ich wurde auch von Basel unterstützt durch die Stipendienbehörde, dann doch nicht ausreichten für Wohnung und Essen, musste ich einen Job finden. Was war allerdings sehr leicht als Grafiker, als Schweizer Grafiker, aber der Weg war schwer zu finden, sodass mir dann ein Schulkommilitone ein Ford Falcon, ein Auto, beschafft hat für $250. Und so konnte ich natürlich in kürzester Zeit dieses Auto rausschlagen und konnte dann die einzelnen Aufträge erledigen, also während meiner Studienarbeit natürlich.
Ja. Und dann hast du da so kleine Grafikarbeiten
gemacht? Ja, also Briefkopf und so ja. kleine so Flyers damals ja. schon ja, in den USA. Ja, und dann nach Abschluss, ich musste nur die letzten beiden Jahre machen bis zum Bachelor, konnte ich mich dann bewerben an verschiedenen Schulen. Und da war eigentlich Pennsylvania, Yale und Harvard standen im Vordergrund. Und ich bin tatsächlich aufgenommen worden, ich konnte wählen. Am Schluss, ja. Und da war natürlich sicher viel Glück dabei, aber Cranbrook war auch eine gute Referenz. Und ja, eben das Portfolio, also da musste dann ich auch noch weitere Fotos, Kodachrome und Ektachromes machen. Kodachrome hatte ich lieber, ja, wegen dem Blaustich.
Und dann, wie war das Studium in Harvard?
Ja, das ging dann eben, das geht dann in die bewegte Zeit rein. Ja. Ja. Vorher war dann noch nichts los, aber als ich dort anfing, ich glaube, das war 67, das war ja die 68er-Geschichte, kam eigentlich erst im Verlauf der Zeit und die Zeit war sehr bewegt. Also ich war dort mit langen Haaren und roten Bändeln in den Haaren als Ausländer, ja, aktiv, oder? In der Vollversammlung, also wie man das so aus dem Kino kennt, oder? Das war alles dort. Und man spürte es dann auch, dass während diesem Semester dann die Leistung natürlich abfiel. Ne? Das war ja dann, da war man sofort gewählt in irgendein Gremium zusammen mit den Professoren. Da musste man die studentischen Interessen vertreten gegenüber den Professoren und so weiter. War sicher eine ganz spannende Zeit, aber von dem Lernerfolg her gesehen nicht besonders wirksam. Ja.
Und was hast du aus dieser Zeit architektonisch mitgenommen?
Ja, das war natürlich, also das die Umgebung, also das war im Carpenter Center einzelne der Kurse. Dann war, das war natürlich Walter Gropius, der ja bedeutend war. Der war nicht mehr Dean, als ich hinkam, aber er war noch in seinem Büro, also auf dem Weg zur Uni, sah ich ihn immer am Morgen dort sitzen, mit dem Kopf leicht so, ja, wie der Eremit in Allersheim, oder? Und seine Frau war noch WIF und hat dann mich eingeladen. Ich war auch President of the Student Bodies, das heißt, dann hatte ich Zugang zu dem Hause Gropius, aber ihn habe ich dann leider nicht mehr gesehen. Ist dann im gleichen Jahr auch gestorben, Walter Gropius, ja. Also der Ort ist natürlich fantastisch. Was die Architektur anbelangt, José Luis Sert, der Architekt, ja. Der hat dort große Geschichten gebaut und so weiter. Und eben das Carpenter Center von Le Corbusier. Ja. Ein Schweizer hatte die Bauleitung gemacht damals.
Dann deine Rückkehr nach Europa und da warst du erstmal Assistent bei Hans Kammerer in Stuttgart. Wie kam es dazu?
Ja, das war eigentlich so. Die erste Arbeit war eigentlich in Bern und zwar habe ich mich beworben im Atelier 5. Ich hatte große Meinung von dem Büro, aber ich wurde dort ganz schlecht aufgenommen. Man hat mir gesagt, ja, so ein komischer Akademiker wie Sie und so weiter, Sie müssen bei uns dort anfangen und dann nur den halben Lohn und so weiter. Die wollten mich wirklich eigentlich verarschen, hätte man gesagt. Dann aber nächsten Tag kam dann ein Brief von dem Atelier 5. Ja, nein, Sie möchten mich sehr gerne. Sie hätten eine tolle Arbeit in Solingen statt. Also das war zuerst mal so mit dem Hammer und dann nachher wollten sie mich, aber dann war ich, dann mache ich nicht mehr mit. Ich habe mich dann abgesagt und bin dann zum Eduard Helfer. Das ist einer, der Gebelbach und Jarnagut gebaut hat. Er ist ein Sozialdemokrat der Luxusklasse. Also es war ein ganz tolles Büro, 60 Personen und so weiter. Dort habe ich dann gearbeitet. Und jetzt zur Frage Kamera, wie war denn das? Ah, ja genau, ich habe dann wirklich, obwohl mir die Stelle gut gefallen hat, die Stadt Bern auch, aber Ich hatte Sehnsucht nach der Hülle der Uni. Also ich war wirklich verdorben geworden an Harvard. Dieses Klima, auch die Leute, auch die Frauen, ja, das war eine andere gesellschaftliche Situation. Und dann habe ich mich beworben an die Stelle, das war in Stuttgart, Universität Stuttgart. Ja. Beim Herrn Kammerer war ich dann wissenschaftlicher Assistent. Und ja, dazu ist noch zu sagen, dass ich auch was erlebt habe, was nicht üblich ist. Es hatten sich drei zur Stelle gemeldet und wir waren alle drei im gleichen Raum, am gleichen Tisch und der Professor hat uns assistiert von der Sekretärin interviewt. Also man hatte keinen einzelnen Zugang, sondern das waren Konkurrenzsituationen, die pickenden Hühner, oder? Mhm. Also finde ich nicht gut. Aber als ich dann die Stelle bekommen habe, habe ich sie dann genommen. Und, ich bin dann eine Weile geblieben. Weg bin ich gegangen mit einer angefangenen Dissertation bei Max Benze. Das war der große Philosoph. Jede Schule hat ja immer eine Künstlerin und einen Künstler und einen Wissenschaftler von großem Format. Das ist überall so. Mhm. Ja. Und dort war es der Max Benze. Ja. Und ich habe dann ihm gesagt, wunderbar, ich komme dann wieder vorbei in einem halben Jahr, ich eröffne mir jetzt ein Büro. Und wie es dann geht, dann nimmt es einem den Ärmel rein, Büro, da konnte ich dann diese wissenschaftliche Arbeit vergessen. Ist auch wurscht, aber interessant ist, es war so. Ja, ja, das war der Hans Kammerer, ja, ein toller Chef und hat auch tolle Sachen gebaut und ja, war schön. Den Ernst Giesel habe ich dann auch, der war dort auch
in Stuttgart.
In Stuttgart. Ja, also er war nicht an der gleichen Schule, aber er war befreundet mit Hans Kammerer und er war in einer künstlerischen Klause irgendwo.
Eben, dann hast du gesagt, dann kam die Selbstständigkeit,
ja,
wieder zurück nach Basel und da vielleicht erstmal die Frage, wie war das zurückzukommen? Du warst in der großen Welt in Amerika, diese Offenheit, die wir ja auch viele kennen. Ja. Und dann doch in das kleine, manchmal provinzielle Basel zurückzukehren. Wie war das? War das schön? War
ja, ich hatte einen Garten, so wie du da hast, im Hinterhof, ein Atelier mit einem Ofen, den ich heizen musste, also keine Zentralheizung, so ein Buttergasding. Und dann hatte ich das Glück, dass ich das fing dann an mit ein paar Aufträgen, sehr zäh war das am Anfang, also wirklich, habe das letzte Geld noch aufgebraucht. Mhm. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass ich eine Hochbauzeichnerin anstellen konnte, die auch gut Schreibmaschinen schreiben konnte. Und mit einem ersten Auftrag habe ich mir diese IBM Kugelkopfmaschine gekauft. Das hat ein Vermögen gekostet damals. Ja. Und die hatte diese wunderbare Proportionalschrift. Und dann hat dann diese Mitarbeiterin, die halbe Stelle, Hochbauzeichen und Sekretariat gemacht. So konnte ich mich dann halten, ja. Und dann ist der Stefan Bader zu mir gestoßen. Und zwar erstaunlich, wenn er hatte einen sehr guten Job bei Burkhardt Architekten, so hieß sie, glaube ich, die Firma, und war dort so der geschätzte Entwerfer. Er war der Entwerfer im Haus, ja, hatte auch dieses Alterszentrum am Weiherweg am Schützen, man hat er zum Beispiel gemacht. Und das andere Gebäude in der Stadt, das man als postmodern jetzt einstufen würde, neben dem schönen Domushaus, gerade angrenzend, das ist auf dem Steffi. Yeah. Und er hatte einen riesigen Verlust finanziell, weil bei mir gab es ja gar nichts zu holen. Also wir waren ja froh, wenn wir überhaupt über die Runde kamen und der einzige, der bei uns gut verdiente, war der Bauführer. Ich habe ihm gesagt, Steffi, wir müssen einen Bauführer haben. Ja, wir können das nicht leisten, am Morgen um 7 Uhr dort auf der Baustelle zu sein. So haben wir also zuerst mal für den Bauführer gearbeitet und halt einfach, ich war noch solo, aber er hatte noch schon Familie. Ja, also es war okay. Und dann ging es dann ganz schnell mit dem Wettbewerb. Wir haben viele Wettbewerbe gemacht.
Und wie war da eben, dann, das war ja dann irgendwann Mitte, Ende 70er Jahre, wo ihr richtig, oder zu zweit dann richtig losgelegt habt. Wie war das architektonische Umfeld? Wer waren damals die etablierten Architekten? Wie war da der Austausch? Was war das für eine Stimmung?
Ja, es ist schon so, dass als wir das Büro noch hatten an der Pfäffingerstraße in diesem Hinterhof, bekamen wir Besuch von Roger Diener und, wer war der andere Kollege? Ah, das ist Ja, nein, das war sein Mitarbeiter, der jetzt an der ETH ist, der Wolfgang Schett, glaube ich, war das, ja. Und die besuchten uns und die schenkten uns ein kleines Modell vom Centre Pompidou. Die kamen aus Paris, also die hatten noch Zeit, um mit uns, da war noch nichts, oder? Und die beiden anderen Freunde, der Jacques und der Pierre, die hatten ein kleines Büroline in der Rittergasse, ja, einen kleinen Auftrag, oder? Mhm. Das erste war ja dann das Blaue Haus, ich glaube in Oberwil ist das.
Genau.
Also das waren einfach Leute, die waren gerade nach dem Studium und also, es war kein Unterschied zwischen dem Roger Diener und dem Pierre Demeron. Also ja. die waren einfach, die kamen dann zu uns ins Büro, weil wir waren schon die Etablierten, die junge Szene, das war für zum Bader, die kamen zu uns, das ist süß, die, wirklich. Ja, so war das.
Ja, das ist spannend zu hören, dass ihr da eben schon einen Schritt voraus wart gegenüber den anderen.
Die kamen frisch vom Diplom. Gell?
Ja. Und wie war was waren die Diskussionen? Was war der inhaltliche Austausch? Oder was wollten die von euch wissen? Also, was habt ihr diskutiert, vielleicht auch gestritten?
Ja, ich denke, das war schon, dass die Wettbewerbsszene war das garantiert, weil wir haben uns ja einen Namen durch die Wettbewerbe gemacht. Mhm. Ich erinnere mich noch an einen Wettbewerb in Riehen. Das war ein auf dem jetzigen Areal vom Bayerler Foundation. Das war ein großes Frei- und Hallenbad zu planen, ein Wettbewerb. Und da machten 58 oder über 50 mit, ein anonymer Wettbewerb. Mhm. Erster Preis 4 zum Bader, zweiter Preis war Pierre Demeron und der dritte Preis Roger Diener. Lustig, die drei hatten die ersten drei Plätze.
Ja.
Dann hieß es Überarbeiten der ersten 5, 6.
Ja.
Und mir hat der Gisel angerufen am Morgen, am frühen Sonntagmorgen, du hast es gewonnen, super, gratuliere, erster Preis. Und
so. Er war in der Jury.
Er war in der Jury, aber wer auch in der Jury war, war natürlich der Dolph Schneble, der Diplomprofessor von Jacques und Pierre.
Mhm.
Und dann war es vorüber, weil dann war es ja nicht mehr anonym.
Aha,
im anonymen Wettbewerb haben wir gewonnen.
Ja.
Und als ich da reinkam mit dem Steffi, mit dem überarbeiteten Modell, Katrin Steib hat mir gesagt, du musst nie ein Modell überarbeiten, wenn du den ersten Preis hast. Wir Idioten haben das nicht überarbeitet. Da macht der Schneebli schon Spruch, da wackelt ja was und so. Mhm. Und natürlich nach dieser Sitzung ging der Auftrag an Herzog Demeron. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Also Wild West, ganz schlimm eigentlich. Und auf jeden Fall wurde das aber dann gar nicht gebaut. Es wurde publiziert, aber wurde nicht gebaut.
Aber eben trotzdem noch mal zurück zu der Frage, worüber habt ihr diskutiert? Was waren die Themen? Das ist ja dann Beginn auch der Postmoderne. Da gab es Figuren in der Schweiz wie Aldo Rossi, die auch an der ETH gelehrt haben. Was hat euch beschäftigt
inhaltlich? Ich denke, dass Aldo Rossi und ich denke, eine sehr strenge stadtanalytische, stadttypologische Auffassung haben wir sicher alle geteilt.
Mhm.
Wir waren schon ein bisschen älter ein bisschen, und die frisch Diplomierten, die hatten das von dort gerade mitgebracht. Ja. Also das ist sicher das eine. Wettbewerbswesen habe ich deshalb erwähnt, weil als die Stelle von Kantonsbaumeister ausgeschrieben wurde, vorhin war es ja Luther, und er hat selber mit seinen Mitarbeitern sehr viele Arbeiten gemacht.
Mhm.
Und die Architektenvereine haben gesagt, wenn wir einen neuen Hochbauchef bekommen, dann soll er das Wettbewerbswesen fördern.
Mhm.
Und dann ist Fingerhut gewählt worden. Und das war schon ein ganz wesentliches Thema, Wettbewerb, ganz sicher.
Ja, ja.
Und sonst stadttypologisch war es natürlich so, dass wir haben im SWB, im Schweizerischen Werkbund, war ich vor 50 Jahren beigetreten, habe ich gerade kürzlich mal irgendwo gelesen, habe das gar nicht gewusst. Wir haben schon sehr viele Sachen in der Stadt beschrieben und publiziert in der Zeitung. Ich weiß nicht, war das noch Nationalzeitung oder schon, weiß nicht mehr so genau.
Mhm.
Und auch städtische Projekte besprochen. Also wir waren sehr, sehr engagiert in dieser Geschichte, was die Stadtarchitektur anbelangt. Es gab ja auch schon mit einzelnen Bauten Diskussionen über Postmodernes. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber bei der Spalen Vorstadt, wenn man links um die Ecke geht, kam ein Haus und das hat dann in einem Wettbewerb gewonnen, wurde dann aber verworfen und dann konnten Herzog Dömeron dieses wunderschöne, schmale Haus machen mit diesen Metallgittern.
Schützenmannstraße.
Das geht ja auf Adolf Loos zurück und auf die Witzzeichnungen, die man ihm vorgeworfen hat beim Haus am Michaeler Platz, oder?
Ja.
Also das war schon sehr, sehr bewusst. Da hatten die ersten Erfolge. Ja. Also,
und das war ein Wettbewerb, dieses kleine.
Und ich meine, der Roger hatte natürlich gemacht das Bett, oder? Die anderen Burschen, die mussten natürlich alles von Anfang beginnen. Und er konnte natürlich in die Firma eintreten.
Hat
es auch toll gemacht. Also er durfte das umbeigen. Also im ersten Stock, ich war mal dort, oder?
Ja.
Der konnte da, aber wie gesagt, er hatte natürlich die Aufträge und so weiter und die anderen mussten sie erst erarbeiten, so wie mir.
Ja, weil die 70er Jahre nach der Ölkrise waren für die Bauwirtschaft ja schon eine schwierige Zeit, oder? Da wurde nicht so viel gebaut, in den 80er Jahren auch noch nicht, wenn man es vor allem mit heute vergleicht.
Also ich mag mich erinnern, jetzt, wo du das sagst, es gab eine Zeit, wo wir im Büro noch an der Pfäffingerstraße, das muss um die 70er Jahre gewesen sein, eine Zeit lang hatten wir alle Mühe, einen Mitarbeiter zu finden, weil der Markt war ausgetrocknet aus der Sicht des Unternehmers. Also wir konnten keine Leute kriegen. Das heißt, wir gingen dann aufs Arbeitsamt und haben dann Leute abgeholt, die die nicht vermittelbar waren, muss ich fast sagen. Ja.
Okay.
Haben dann bei uns aufgeblüht, oder? Und ich erinnere mich sehr gut, da war auch jemand, also da nicht nur einer, die kamen zu uns, und um sich vorzustellen, und die wollten nur, dass wir unterschreiben, dass wir ihnen die Stelle nicht geben.
Also
dir mal vorstellen.
Ja.
Und das andere war dann das Umgekehrte, man überlaufen wurde, täglich mit Leuten, die gerade ins Büro kamen. Und so. Also es muss in diesen Jahren, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr so genau, aber es war beides.
Ja.
Es gab beides.
Ja, das ist etwas, was wir heute wieder kennen, den Fachkräftemangel.
Ja.
Und vielleicht noch kurz zu eurer Arbeit. Wirtsbader hieß ja dann das Büro. Was waren da Projekte, die euch besonders beschäftigt haben oder vielleicht auch Wettbewerbe, die dem dann auch gewinnen konnten? Was ist dir da in Erinnerung geblieben?
Also ich habe gerade per Zufall vorgestern, weil ich gerade einen Vortrag vorbereite, das mal wieder nach vorne geholt. Es war ein Wettbewerb, der wurde von der SBB ausgeschrieben. Es ging um den Bahnhof Aarau, aber nicht um das Bahnhofgebäude, das war, glaube ich, schon erstellt oder in Plänen parat, sondern es ging um das Bauwerk, das auf dem Tunnel, die hat ja zwei Tunneleingänge, dort aufgestellt werden sollte. Und ich erinnere mich, das war eine Zeit, wir hatten ja noch keine Computer, es wurde ja alles noch mit Tusche und Reisschiene gezeichnet, zuerst nicht mal Mailein. Und ich weiß noch gut, ich sagte, oder wir vereinbarten, Steffi und ich, wir bauen ein ganz großes Modell, das wir dann fotografieren, mit einem künstlichen Himmel und allem. Und ich ging zum Franz Karl Weber, der war damals in der Freien Straße, und habe den Leuten versucht, eine Lokomotive abzuluxen für die Bahn 2000, hat es geheißen. Das sind die roten Loks, die es immer noch zu Dutzenden gibt.
Ja.
Und ich ich musste dann einfach unterschreiben und ich konnte die mitnehmen. Die war genau der Maßstab für das Modell.
Ja.
Und weil wir ja keine Wagen haben, ist es auf dem Bild, sieht man einfach die Lok, wie die aus dem Tunnel kommt, aus dem linken Tunnel, oder? Und dann haben wir unser Projekt oben dargestellt. Das ist diese Nase da, diese Nase mit Flügeln und so weiter. Und haben das fotografiert. Und farbig, technisch also war es eigentlich miserabel, aber die Aussage war offenbar ausschlaggebend, zusammen mit den Plänen und dem Modell. Wir mussten natürlich ein Gipsmodell abgeben. Ja. Und den haben wir gewonnen. Und ich bin dann aber ein paar Jahre später, zwei, drei Jahre später, hatte ich mit dem Steffi mal vereinbart, dass ich mich jetzt aus dem Büro dann zurückziehen werde und er alleine weitermachen wird. Und wir haben das besprochen beim Mittagessen in der Kunsthalle. Und ich hatte schon eine Anzeige gesehen, in der Die Zeit, dort waren diese Stellen ausgeschrieben für Professuren und so weiter. Habe gedacht, ich melde mich mal als Professor in Karlsruhe, weil das war genau das Projekt beschrieb, was ich gerne mache, also gestalten, aber konstruiert gestalten. Und zur gleichen Zeit habe ich mich beworben als Direktor für die Schule für Gestaltung in Bern. Den Job habe ich gerade dann bekommen, also mit mehreren Sitzungen, und das war auch eine Konkurrenz von vielen, oder? Da bin ich also nach Bern an diese Institution, war ein ganz toller Job, aber man konnte keine Architektur machen, also du kannst nicht Direktor sein einer solchen Schule, also das musste ich an den Nagel hängen. Das ging dann eine Weile gut, aber dann habe ich schon Entzugserscheinungen bekommen, oder? Und in der gleichen Zeitspanne hörte ich dann von Karlsruhe, dass sie mich wählen wollen. Oder? Und es sei zwar eine Frau, die hätte immer den Vorzug, aber die hat dann selber abgesagt, weil die auch es beschämend fand, wenn sie eigentlich auf zweiter Stelle die Professur bekommt. Das ist eine Ehrensache, war was für die Frau. Ich habe ihr dann auch geschrieben. Finde ich das eine tolle Haltung, oder? Und dann bin ich ja nach Karlsruhe gegangen.
Das war in den 90er Jahren, oder wo sind wir jetzt da zeitlich?
Ich glaube, das war spät. Also das Karlsruhe, das war, glaube ich, 1998, also zwei Jahre vor der Wende, Jahrhundertwende. Und Bern, die Direktion in Bern, das war vorher. Aber das ist lustig, weil es hat mich immer begeistert, wie die Kunstgewerbeschulen überall sehr oft eben von Architekten geleitet wurden, so traditionell fast, eigentlich komisch, aber man, wahrscheinlich ist es irgendwie eine organisatorische Frage, wie man, und das hat mich sehr gefreut und ich habe auch gerne das gemacht, eben wie gesagt, bis ich dann merke, die Architektur fehlt mir.
Die war natürlich dann in Karlsruhe wieder stärker im Fokus.
Entschuldigung, ich habe nur vergessen zu sagen, dass wenn man einen Entwurfslehrstuhl hat an der Uni, dann darf man eben ein Büro führen. Also wenn einer Tragwerkslehre macht oder Baugeschichte, kann er nicht, aber es ist ausdrücklich erwünscht, dass ein Entwurfsheini Professor ein Büro führt, weil die Studenten wollen wissen, was macht denn der Vierz, oder? Also ich konnte ein Büro weiterführen, das war dann aber ein neues Büro, nicht mehr das mit Steffi zusammen, das war ja viel früher, hat dann selber weiter.
Und eben jetzt warst du da Professor, ich habe herausgespürt, seit den Jahren in den USA, Harvard war der akademische Raum oder Rahmen für dich immer so ein vielleicht auch ein Sehnsuchtsort oder wichtig.
Vielleicht,
Und was waren jetzt warst du da plötzlich in der Verantwortung, hattest die Studierenden und musstest ihnen das Wissen und den Blick auf die Architektur vermitteln. Welche Schwerpunkte hast du da gesetzt?
Also es ist eine ganz interessante Frage, interessanter Aspekt, weil man muss natürlich wissen, der Laden war war sehr groß, es war ein richtiges Institut. Also da waren mehrere Assistentinnen und Assistenten, eine technische Angestellte und natürlich Sekretariat, oder? Und die Hiwis, oder? Also das ist ein Luxusjob, oder? Und das Budget war auch, mein Verdienst, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr, hat mich auch nie so interessiert, aber was mich sehr interessiert hat, ist das Budget. Was kann ich machen? Wir haben ja publiziert, Fachbücher, ich habe zwei Lehrbücher geschrieben, und aber alles mit den Assistenten zusammen. Also das war eigentlich ganz toll und die Herausforderung war, dass ich in dem neuen Büro, das ich in Basel führte, jemanden hatte, dem ich vertrauen konnte und von dem ich wusste, der ruft mich nicht nachher am nächsten Tag in Karlsruhe an. Was soll ich machen, oder? Und umgekehrt, der Wissenschaftler, wie hieß der, akademische Oberrat da, mein Stellvertreter dort, der hat dann auch nicht in Basel angerufen und hat gesagt, du, was soll ich jetzt machen? Wir haben ein Problem, oder? Das musste ganz klar getrennt sein. Getrennt war es eben, weil ich hatte dort eine ganz kleine Wohnung in Karlsruhe, bin hin und her gependelt einfach so die Woche ein bisschen geschummelt. Und dann habe ich halt immer im ICE gegessen, im Speisewagen, damit ich möglichst spät weg kann.
Ja.
Dann kam noch dazu, dass ich ja mittlerweile auch Familie hatte. Mhm. Also ich musste das alles unter einen Hut bringen. Ich hoffe, niemand hat einen bleibenden Schaden bekommen davon. Also das war schon eine sehr anspruchsvolle Zeit, ja. Dann eben mit einem kleinen Kind und so weiter. Aber es ging sehr gut eigentlich, muss ich sagen, weil alle mitmachen.
Aber nochmal zurück zur Frage, das Budget war dir wichtig, ihr habt viel publiziert, aber was waren die Inhalte?
Also die Inhalte waren gegeben durch das, der Lehrstuhl heißt Entwerfen und Konstruktion, zum Beispiel irgendwie sowas. Das heißt, im Unterschied zu anderen Lehrstühlen, die eine Entwurfsaufgabe hatten und dann irgendwelche 200stel und ein paar schöne Details, Visualisierungen machen mussten bei uns alle Pläne einen Anhang haben oder einen Teilplan, in dem die Konstruktion, also im 1 zu 20 oder 1 zu 1 im Detail, ja manchmal bis zum 1 zu 1, vorgestellt werden musste. Dann gab es, das kennst du ja selbst auch, diese Besprechung, wo diese Pläne alle hängen. Und dann musste dann der Assistent dabei sein, dann musste die studierende Person musste mal erklären, da musste man schon eingreifen und sagen, stellen Sie sich mal vor, was ist überhaupt das Thema, weil die fingen einfach an zu reden. Ja? Und dann habe ich den Assistenten auch gesagt, sag doch denen mal, wenn Sie, ja, das ging ja darum, da sitzen ja ganz viele junge Menschen darum herum. Ja? Und die müssen mal lernen, wie man ein Projekt erklärt, dass man sich mal vorstellt und dass man sagt, das ist meine Aufgabe, das ist mein Ziel, weil die Projekte waren vor allen Dingen bei den Diplomarbeiten und so weiter waren ja verschieden.
Ja.
Bei den Semesterarbeiten hatte alle das gleiche Thema, das war dann wieder einfach so. Mhm. Eben, da musste man schon Härte zeigen, aber das war immer auch mit einem Lächeln. Also ich war nie als böser Chef verschrien dort. Ne? Mhm. Aber es musste einfach Ordnung sein, der Laden war zu groß. Nee, das mit dem Budget war halt einfach so, dass wir auch Faltprospekte oder jedes Mal, wenn wir ein interessantes Thema hatten, dann konnten wir Publikationen machen. Es gibt Heftchen, jede Menge zu den einzelnen Themata. Und eben, wie gesagt, dass die beiden Lehrtexte, ja, Ideen bauen und Ideen testen, glaube ich, heißt es. Ja. Das war eine große Sache, also teuer, aber da hat kein Mensch darüber geredet.
Du warst zu diesem Zeitpunkt, kann man sagen, ein etablierter Architekt. Und das ist ja spannend, dass man dann durch die Studierenden vielleicht auch mit neuen Fragestellungen konfrontiert wird. Also vielleicht so die Frage, was hast du umgekehrt auch von den Studierenden gelernt?
Ja, also ich denke sehr viel. Nur man realisiert das eigentlich nicht während dem Arbeitsprozess. Da ist man ja involviert in die Kritik, in das Lob. Und reflektiert das eigentlich vielleicht zu wenig. Ja, ja ich denke schon, es war auch interessant, dass es unter anderem auch Leute gab, die hatten sogar eine Berufslehre absolviert vorher als Schreiner oder als Zimmermann und mussten aber, weil es ja eine so akademische Hochschule war, mussten ja dann trotzdem noch das Abi nachholen und so weiter. Aber man hat schon gemerkt, dass was die uns brachten, also den Assistenten und mir und auch den anderen Studierenden, wie der Ansatz war. Und es sortierte sich aber dann nach 2-3 Semester aus. Also das waren dann nicht immer die Besten. Also die waren gut, weil sie direkt ja, aus der Schule plaudern konnten und uns was erklären konnten. Und die Hälfte davon war nachher bei den Besten und die andere Hälfte, die war irgendwo. Ja? Also das war kein unbedingtes Requisit für das Studium. Das Schöne an unseren Fachhochschulen ist, oder war ja früher beim Technikum ja auch so, dass ja die Leute eine Berufslehre gemacht haben. Mhm. Eigentlich schon dieses Handwerk gelernt haben und dann das vertiefen. Also ich erinnere mich an die Zeiten, die Diskussion, Michael Alder war natürlich in meiner Altersgruppe, ja, den gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Ja. Das waren so die Zeiten, ja, mhm, wo man über diese Fragen natürlich heftig diskutiert hatte. Ja.
Jetzt springen wir in die Gegenwart, bevor wir dann noch zu deinem Buch kommen und zurück nach Basel. Mich würde interessieren, wie blickst du heute auf Basel, die Stadtentwicklung? Da hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel getan. Viele neue, mitunter hohe Häuser wurden gebaut. Ja, wie blickst du darauf? Was interessiert dich an aktueller Architektur?
Also ich habe mir das kurz überlegt heute schon mal, weil ich gedacht habe, dass wir darauf zu sprechen kommen. Ich habe den Plan nicht mehr gefunden, aber es gibt einen Plan, der muss, ist es aus den 30er, 40er Jahren, der zeigt das Bahnhof, Zentralbahnhof. Ich habe überall gegoogelt heute über Mittag, habe es nicht gefunden. Man sieht dort Hochbauten, Strichzeichnungen, eine Axonometrie ist es. Und das zieht sich dann weiter mit Hochhäusern Richtung St. Alban Anlage, heißt es, ja. Mhm. Und das ist ja was, an das ich immer zurückdenke, weil jetzt dort ja gebaut wurde und wird. Mhm. Und wenn ich daran denke, an das alte Gebäude, ich habe als es gesprengt wurde, habe ich das gesehen, das war das alte Gebäude der Nationalzeitung. Das war ein schöner, schmaler, hoher Bau, ganz hoher Bau.
Da, wo jetzt der Hammering Man ist.
Ja.
Ja.
Und dieser Bau, der stand eben quer, zur Längsachse der Straße eben quer. Mhm. Und das ist jetzt bei den beiden Bauten, die jetzt überarbeitet werden, ich denke, das auch Herzog Dömerhorn, wunderschön sehen die aus. Mhm. Und gab es früher schon. Da ist irgendwas. Und das ist so schön jetzt. Ich freue mich, wenn da mal das Gerümpel darum weg ist, oder diese Krane, Scheiß. Und diese Bauten stehen eben richtig. Und das das war ja bei der Nationalzeitung auch so. Der war auch so. Mhm. Und das ist eigentlich die Abfolge, die mir sehr gut gefällt. Und wenn du den Hammering Man erwähnst, dann muss ich sagen, es gibt zwei Gebäude in Basel, die ich extrem schlecht finde, schlechte Architekturen finde. Und das ist dieses langgezogene Gebäude beim Hammering Man. Mhm. Und das andere ist eigentlich, ich kann den Pitz eigentlich auch nicht ausstehen. Habe ich nie gemacht.
Den Botterbaum.
Den Stein. Ja. Wer hat den gemacht?
Das Hochhaus.
Das Hochhaus.
Ah, das Burkhardt.
Ja, eben. Ja. Also das sind zwei Bauten, die gingen ja immer wieder durch die Presse. Ich habe die persönlich, wenn du jetzt diesen Aspekt auch berücksichtigen möchtest, nie gemocht. Mhm. Und es hat noch ein interessantes Aperçu dazu. Bei dem Bau mit dem Hammering Man ist es so, dass ich war damals als ganz junger Mensch in der Stadtbildkommission. Also abnormal jung, man hat irgendwie gedacht, das nehmen wir mal ein, oder? Ja, ja. Und ich habe, weil es niemand anders machen wollte, hat mir der Vorsitzende der Stadtbildkommission, das war René Nerz, gesagt, Peter, du musst jetzt unbedingt mal zu dem Architekt Burkhardt gehen, zum Chef, und einfach darüber reden, ja? Weil wir fanden das ein ganz schlimmes Gebäude, es war damals geplant. Da muss ich als junger Schnaufer oder als Nobody, oder? Und dann hat er mich empfangen, weil es hat so eine Skizzenrolle gehabt, ein ganz dickes 6B-Bleistift und hat mir dann alles erklärt, was so toll ist am Gebäude und so. Und ich finde diese schlaffe Armierung oder was, ich finde es von vorne bis hinten ganz schlimm, auch städtebaulich und so. Freude herrscht, weil jetzt offenbar etwas darauf kommt. Ja. Und ich hoffe, es gab mehrere Varianten. Ich hoffe, es ist auch richtig gestellt. Es müssen da so drei Dinger sein, die auch quer sind. Ich weiß nicht, was die am Schluss machen. Hinten verläuft das ja sowieso.
Ja,
Also, und beim BITS-Bau, Bank für internationalen Zahlungsverkehr oder wie das heißt, ist es eigentlich so, ich fand den immer zu wenig hoch viel zu wenig hoch. Der hätte nach meinem Gefühl doppelt so, wie beim Heuwagen fand ich immer, hätte immer doppelt, für mich hätte es alles doppelt so hoch. Vielleicht ist das nach Amerika, aber ich fand das viel zu wenig hoch. Mhm. Also das ist die Proportion. Und ich finde es auch schlimm, das Steinzeug dort unten ist ja so also ummantelt. Also das sind die beiden Gebäude, die ich nie mochte. Ja. Gut, also
und welche, wenn wir jetzt in die Gegenwart kommen, welche neueren Gebäude, Helvetia hast du schon gesagt, welche magst du besonders?
Es gibt ja das, das habe ich ja bei dir irgendwo gelesen, das schönste Hochhaus in Basel.
Genau.
Das ist aber auch wunderschön proportioniert, super. Ja. Und ja gut, ich habe die Rostürme sehr gern, also die gestaffelten.
Ja.
Ich habe nicht, erstens weiß ich, habe ich nicht so gern, was dort passiert noch mit einem Bau von früher, von Rohn, aber ich habe die beiden immer gern gehabt, diese gestuften. Und ich finde es vor allen Dingen toll, überall in der Stadt, selbst wenn ich nach Hause komme, das sehe ich gerade noch bei unserer Überbauung. Ja. Also mir gefallen diese Gebäude sehr. Und ich habe überhaupt kein Problem mit zeitgenössischen, also mit jetzigen, auch mit jüngeren, wenn ich mal was sehe, so in Publikationen oder im BSA, von was Jungem, ich habe da überhaupt keine Berührungsangst, überhaupt nicht. Das, ich bin schon so weit weg von der beruflichen Praxis. Weißt du, ich bin schon so lange, wie sagt man dem, Architekt im Ruhestand, oder? Dass ich da ganz locker das ansehen kann und ja, und so gibt es Bauten. Der Klaraturm kam mir in den Sinn, als ich da vorne aus dem Bus stieg, weil ich erinnere mich, das ist eine lustige kleine Geschichte, ich erinnere mich, als dieses geplant war, das ist, glaube ich, Morgau und
Genau, Fahren oder sowas. Genau.
Das ist übrigens der direkte Nachfolger von mir an der Uni.
Ist Meinrad Morgau.
Ja, ja.
Ja.
Und der hat einen anderen Lehrstuhl, aber der Wappner heißt der.
Okay.
Der Professor, der ist jetzt, der hat den, der Lehrstuhl heißt übrigens immer noch gleich mit Baukonstruktion und so weiter.
Ja,
gut,
ja.
Aber jetzt zurück zu dem Ding. Da habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen, da hat irgend so eine Person, die sich da Sorge macht, geschrieben, dass das eine falsche Fotografie sei, die sei gemogelt, das Gebäude sei ja viel höher, wenn es denn gebaut würde, als es eingereicht wurde oder gesagt wurde. Und ich habe dann gedacht, weil mir gefiel an sich der Bau, aber ich wollte jetzt mal sehen, was da dran ist. Dann bin ich auf den Platz, es war gefährlich, ich musste also mitten auf die Tramgeleise stehen, rechts die Kirche, genau, habe dann einfach die Zeitung dabei gehabt und habe dann ganz genau den Winkel gesucht und die Distanz gemessen, dass die Brennweite stimmt, habe das dann zu Hause verglichen und es ist absolut korrekt. Also das war ein totaler Rohrkrepierer. Ne? Da hat also ein Gutmensch, ja, hat sagen wollen, die bescheißen, oder? Dabei ist alles absolut korrekt gewesen, ja, muss man also schon sagen. Und ich war dann an der Eröffnung und dann hat, ich habe dort gedacht, ich könnte ja mal eine neue Wohnung beziehen und so weiter. Und dann habe ich aber die Preise gesehen, ist das sowieso aus.
War die Euphorie vorbei.
War die Euphorie vorbei und dann waren nur noch ein paar sowieso. Ich habe das interessant gefunden, so in den Plänen, da war sowas mit Verschieben und Schlafstelle und so weiter. Ich fand das gut und ich bin dann auch, ich habe dann die Architekturkollegen getroffen und ich bin dann, habe dann zwei, drei Besuche gemacht, dann gab es einen guten Aperitif und so weiter, aber also das hätte ich ja nie zahlen können und also auf jeden Fall. Aber eben nur zu sagen, manchmal muss man aufpassen, wenn da Menschen erzählen.
Ja, ich mag mich erinnern, es war ein heißer Abstimmungskampf und wurde am Schluss ja ziemlich knapp angenommen, der Klaraturm.
Ich war eben einige Jahre nicht stimmberechtigt, weil ich mal einen Wohnsitz in Tessin hatte, bevor ich also auch...
Ja.
Also als ich in Deutschland war, hatte ich ja Wohnsitz hier.
Ja.
Aber ich bin dann 1914, bin ich dann ins Tessin gezogen und hatte den Wohnsitz dort.
Und jetzt vielleicht noch kurz, um bei den Türmen zu bleiben und auch den Rostürmen, die du erwähnt hast. Was ist deine Meinung zum geplanten dritten Rostturm?
Ja, der hat ja eine andere Form, oder?
Der ist abgestuft. Ist auch abgestuft, relativ steil und steht da dann eben, wo jetzt dieser Salvisbergbau zum Solitude Park ist, der würde ja dann verschoben zur Straße und käme dann da zu stehen.
Also ich eine Dreiheit finde ich schön und wenn der noch ein bisschen höher ist, also das stört mich nicht, mir gefallen die Türme. Vor allen Dingen gefällt mir, also mir gefällt mal sowieso die Gedanken dahinter, weil ich weiß das noch aus der Zeit, wo Herzog de Meuron die ersten Pläne machte, dann hatten die ganz andere Formen, so wie in England, in London und so weiter.
Doppelhelix.
Und so weiter. Und da hat natürlich die Leitung dort reklamiert. Und heute verstehe ich das natürlich von Betriebsstruktur her. Ich meine, jetzt ist es ja herrlich, da kannst du ja sagen, wir haben eine Abteilung, die ist zwei Geschosse, die ist drei Geschosse, wir haben Rücksprung, wir haben intern. Also das ist eine Form, eine Zweckform eigentlich. Mhm. Ja. Ist es eine ganz tolle, weil die können ja dort drin. Ich war nie in einer Besichtigung dabei, ich weiß nicht, warst du mal dabei, aber ich habe das so in den Schnitten gelesen, da kann man also verschiedene, also man kann sagen, okay, wir nehmen welches Geschoss man wählt und dann welche zwei, drei zusammenlegt und so hat man eigentlich, kann jede Betriebsabteilung kann man optimal unterbringen. Also das ist, ich finde das eine absolute Zweckform und ich finde die Zähnung schön, ich finde es auch die Sprünge, ich glaube es sind glaube ich zwei Geschosse, irgendwie wie der
Sprung. Zwei oder drei.
Oder drei, oder beides vielleicht sogar. Also ich habe die sehr gerne, diese Tür.
Jetzt kommen wir zu deinem Buch Rollstoppkultur, eine Erzählung. Und zuerst würde mich interessieren, wie kamst du zum Schreiben? Hat dich das immer begleitet und welche Bedeutung hat das Schreiben für dich?
In der Zeitachse ist es so, dass ich mit Aufgabe meines Lehrstuhls in Karlsruhe ja vielmehr ganz viel weg, was Schreiben für die Uni ist. Ja. Mhm. Dann habe ich aber in der Fachliteratur, es gibt eine Gesellschaft, die heißt SSL, Schweizerische St. Lukas Gesellschaft für Kunst und Kirche. Und die haben alle Jahre ein Jahrbuch gemacht. Und ich konnte immer dort ein Thema, ein Lieblingsthema selber wählen. Habe das dann schön, einmal gab es eine Nummer, da habe ich über die Shaker geschrieben. Ja? Ja. Anderes Mal über Materialien, Wertmaterial. Was ist ein günstiges und billiges? Also ich habe da wahnsinnig gern, das sind Fachartikel.
Ja.
Und ist dann der Zeitpunkt gewesen, wo ich im Tessin war und eigentlich gedacht habe, ich könnte mal was anderes machen, das nicht so funktionell verbunden ist mit dem Beruf oder mit der Berufskritik oder der Architekturkritik, sondern eigentlich eher belletristisch ist in der Art. Und ich habe dann auch da eine Autobiografie drin versteckt. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber in diesem Buch ist alles wahr. Es ist alles wahr, was da drin steht.
Okay.
Wirklich wahr.
Ja.
Aber es ist verteilt auf verschiedene Personen.
Ja. Ja.
Und das mache ich auch ein bisschen verwirrlich, ein bisschen Verwirrspiel. Und es ist auch so, dass man, wie gesagt, man kann auch einzelne Kapitel lesen. Mhm. Es hat aber schon einen Zusammenhang im großen Ganzen von Jugend und Aufwachsen bis eigentlich zum Tod. Das letzte Bild, das ich da gewählt habe, ist auch ein Friedhof, glaube ich, am ganzen Schluss irgendwo in Locco. Das ist der Ort, wo ich jetzt in den Jahren war.
Ja.
Und
genau, hier, ich habe es vor mir, die Kirche San Remigio.
Ja, genau, ja. Man sieht im Vordergrund den Friedhof.
Oder? Ja, genau.
Und also das hat schon eine Zeitachse, aber es ist so, dass sehr viel da drin auch örtlich, also einiges spielt ja auch im Tessin, nämlich Sachen, die mich einfach sehr bewegt haben. Es ist zwar verklausuliert, also wenn ich von Persona spreche, dann ist es manchmal auch Locco, weil in Locco das andere Kaff, gerade vorher habe ich ja das Häuschen, oder? Und Persona ist ja eher der Ort, wo die Schriftsteller sich versammelten.
Ja,
ja. Übrigens auch Katrin Steib und der Wilfried, die hatten auch ein Haus dort.
Ja, nicht gewusst, ja.
Und Sie haben das Haus von Alfred Anders übernommen, also von dem Schriftsteller. Ja, und so ist das eigentlich alles ein bisschen verklausuliert. Aber was auch etwas Spezielles ist bei dem Buch, ich habe eigentlich auch immer, weil ich ja eigentlich Wahres schreibe, verklausuliertes Wahres, habe ich ja auch diese Fußnoten eingeführt. Und die Fußnoten sind ja nicht um irgendeine wissenschaftliche Arbeit zu vorzugeben, das interessierte mich überhaupt nicht in dem Punkt im Leben, überhaupt nicht, sondern es war, um aufzuzeigen, wenn jemand sich für etwas interessiert, dort findest du das. Ja, also das ist eigentlich der Witz von dem, von den Fußnoten, oder dass die wirklich Hinweise geben auf weiteres Nachschauen oder Nachsehen.
Ja, und ich muss sagen, es ist ein sehr, es ist reich an Fußnoten, kulturellen Bezügen in die Kunst, Wissenschaft, Architektur, Musik und so weiter. Und ich habe vermutet, dass es auch autobiografische Züge hat. Die Frage hast du jetzt vorweggenommen, aber dann vielleicht doch die Frage, also man begleitet ja zwei Paare hauptsächlich und dann auch ihre Kinder. Ja, ich möchte nicht zu viel verraten, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen das Buch selbst lesen, aber vielleicht erlaube ich mir trotzdem die Frage, wieso hast du dann nicht direkt eine echte Autobiografie geschrieben?
Also das hätte ich dann schon langweilig gefunden. Ja. Also das fängt dann ja irgendwann, hat einen Anfang und ein Ende, oder? Und nein, es ist so, dass ich die beiden Personen, der Nischler Ulrich und der Engeler. Und das sind zwei Menschen, die sind ganz unterschiedlich. Ja. Der Nischler ist, der kommt auch eigentlich am Schluss dann ein bisschen schlecht weg. Der ist der ingenieurmäßige, rationale Denker, der meint, man könne alles im Leben wirklich steuern.
Ja. Technisch, also der Homo Faber.
Ja, ist es, ja. Und das andere, das ist ja eher der musische und der künstlerische Typ, bei dem manches daneben läuft, aber am Schluss eigentlich unter dem Strich ja doch besser wegkommt mit dem Leben. Und ja, das sind diese beiden Menschen, das sind die beiden Männer in der Reihe und das sind ja zwei Persönlichkeiten von mir, zwei Seelen in der Brust. Diese Personen habe ich gesagt, du bist der und du bist der. Die beiden Frauen, das sind keine Bekannten oder Freundinnen von mir aus dem Leben, die sind erfunden, vollständig erfunden und zwar maßgeschneidert auf die Männer. Also die Frauen habe ich beiden zugeschustert oder zugeschneidert, oder kann man sagen, oder? So ist das. Das ist der Setup mit diesen Leuten. Und die bewegen sich dann, es gibt dann noch ein jüngeres Paar, das eine, die eine hat, der Ulrich und die Dorothea, die haben einen Sohn und der hat dann geheiratet und die kommen dann auch mal vor. Aber ich habe dann vor allen Dingen meine Lieblingsorte dort, also Monte Verita natürlich und so weiter, konnte ich dann richtig abhandeln und dann lustige Geschichten über Sesselbahnen und da kommt ja sehr viel vor. Aber wie gesagt, es ist nicht linear so als Handlungsstrang, also sicher nicht zeitlich linear.
Monte Verita, wenn wir dieses Stichwort aufnehmen, man könnte sagen, dass es im Buch auch irgendwo um kleinere oder vielleicht auch größere Utopien geht in irgendeiner Form. Ja. Monte Verita ist ja irgendwo auch so eine Utopie.
Ja.
Was würdest du sagen, wie wichtig sind Utopien für unsere Gesellschaft? Vielleicht auch heute sind sie wichtiger denn je oder eben ist das ein Auslaufmodell, brauchen wir keine Utopien mehr?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also die Utopien, es gibt ja die kleinen da drin, es gibt ja einmal kommt das Utopie auch vor bei den Unruhen in Zürich beim Globus-Krawall dort ist von dem die Rede und dann gibt es ja da wird mal etwas in der Covid-Zeit, die kommt übrigens auch vor da drin, die, in der sie dieser Zeit, das ist auch die Zeit, wo das Buch geschrieben wurde, ja. Also es ist während etwa 2 Jahren geschrieben worden. Ja. Und dort veranstaltet einer zu Hause so eine Art Seminar, wo jedes Mal eine andere Person eine Utopie, also die klassischen der Geschichte, also Thomas Morus und irgendwas, muss man wählen und dann erläutern. Ja. Mhm. Und da, wenn die Utopie nahe ist, ist die Dystopie auch nicht weit. Also das kommt dann mit dem, ach, wie heißt er denn, der Amerikaner Huxley und so weiter. Das hat dann schon ein paar Sachen drin, die ein bisschen schräg laufen, oder? Mhm. Ist natürlich verknüpft mit der Forschung der Utopie. Nein, ich denke, das ist immer noch ein valides Modell. Ich denke, wir brauchen ja solche Gedanken. Also wenn man es als Hoffnungs-, ja, Vision oder als für eine bessere Welt oder ja, gibt ja heute, wäre es ja höchst notwendig, stell dir mal vor, was, in welcher Zeit wir jetzt leben, mit dem Krieg und den ganzen Geschichten. Ja. Ja, man hatte ja mal in den 50er Jahren, hatte man plötzlich das Gefühl, es ist die Welt in Ordnung. Also es war eine Zeit.
Nach dem Krieg.
Da war irgendwo, hatte man das Gefühl, so, jetzt sind alle schlauer geworden und so. Das hat relativ lange dann gehalten. Dann war noch der Mauerfall. Oder? Mit Berlin und so. Ja. Ah, toll,
Ende des Kalten Krieges.
Toll, oder? Ja, und dann, ja. Und jetzt ganz plötzlich, in relativ kurzer Zeit, ist man in solche Geschichten reingeschlittert, die wir jetzt haben. Ja. Nee, ich denke, die Utopie. Ja. Also die Utopie ist ja, eine literarische Gattung, kann man fast sagen. Also es, Utopien, wenn man das nachschlägt, wird man wohl auf die Klassiker da stoßen. Aber es gibt ja den Begriff auch sonst als ja, das, es ist ja ein anderer, ein Ort, ein ferner Ort, ein anderer Ort, ja.
Ja, es gibt ja auch in der Architektur so utopische Ideen.
Ah ja, genau. Ja.
Und also in verschiedenster Form, es kommt mir in den Sinn, diese Revolutionsarchitektur in
Frankreich, ja, genau, so hat Ulle es,
und so weiter.
Das war ja, war, man hat es auch so genannt ein bisschen, oder?
Dann die Familister-Ideen.
Ja, gut, die ist ja gebaut.
Also, ja, aber nie in der Form, oder die Gebauten haben natürlich nicht so funktioniert, auch die in den USA.
Aber es gibt ja diese, wie heißen denn die Fanoncer? Also die, na, da gibt es ja Fotos, es gibt ja Fotos mit dem Innenraum, wo denn diese Anlage da rumgeht mit der Terrasse und die Leute machen, da gibt es ja eine Foto, machen die ein Fest unten und so weiter. Also die wurden schon auch realisiert, andere eben nicht, aber das schon, genau, ja.
Ja, das habe ich vor 2 Jahren besucht in Gies. Das ist ja in dieser Godin-Gusseisenfabrik. Ja, das ist eindrücklich, auch sehr schön. Jetzt aus Site National.
Ja. Ist das weit weg? Wo?
Ja, ist schon Richtung Belgien, also Nordosten Frankreichs. Hat sich da ergeben auf dem Weg.
Ja, genau. Schön.
Ja, jetzt eben, wenn wir von Utopie oder vielleicht auch von Dystopie reden, noch das letzte Thema, was ich gerne ansprechen möchte, was eben auch vorkommt im Buch, und ich möchte ganz kurz aus dem Buch zitieren. Da steht: Die große Herausforderung unserer Tage sind auch in der Architektur Ökologie und Nachhaltigkeit. Hier werden beispielsweise im Bau mit Holz und Holzwerkstoffen oder im Einsatz von rezyklierten Gesteinskörnern für Beton große Fortschritte erzielt. Hierfür müssen adäquate Bauteile und Details geschaffen und muss ein architektonischer Ausdruck gefunden werden. Nur so kann ein Wertewandel eingeleitet werden. Jetzt eben, du bist nicht mehr selbst in dem Sinne in der Praxis, trotzdem die Frage, wie könnte dieser, also findet dieser Wertewandel schon statt? Wie nimmst du das wahr und wie könnte ein adäquater Ausdruck aussehen?
Wie das konkret aussieht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt aber gerade in meinen Vorbereitungen für meinen nächsten Volkshochschulkurs, habe ich da mich ein bisschen eingelesen. Und mir ist auch aufgefallen, dass es nebst dem rezyklierten Beton und all diese Sachen, was man schon ein bisschen weiß, ja auch Baustoffe gibt, die aus pflanzlichen Materialien im großen Stile dann hergestellt werden sollen, ja, wo es jetzt Muster gibt, ja. Und ein Buch habe ich gefunden in der Schule für Gestaltungsbibliothek, weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das befasst sich sogar mit Pflanzen, die wachsen quasi schon mit der Idee, dass sie dann verwendet werden. Also nicht nur pflanzliche Stoffe wieder zu verwenden, sondern auch Pflanzen gezielt wachsen zu lassen, um die dann in entsprechende Formen zu bringen. Ja. Ja. Es gab dort in dem Buch auch ein sehr schönes Bild von Betonelementen, das sind zwar bloß Fassadenelemente, die haben Aussparungen und in diesen Aussparungen sind dann so Pflanzen Teile eingelegt, die sich dann über das Ganze verbreiten können. Also sagen wir mal, das Einfachste, was wir ja schon seit Jahren haben, bei vielen Bauten ist ja dieses vertikale Grün. Das ist ja schon mal was, oder? Also dass man einfach sagt, aber das ist das Repertoire, das wir kennen. Das kann man machen, ja, also ganz bestimmt. Aber es geht bei diesen Untersuchungen jetzt darum, dass das wirklich wie ein Werkstoff, ein Baustoff verwendet wird. Das wäre jetzt eben ein Thema, das ist Baukonstruktionslehrstuhl, der jetzt einen Nachfolger hat. Das, mit dem müssten die sich jetzt, das werden die auch, sich mit dem befassen. Das ist jetzt etwas, was mit Ästhetik, Architektur zu tun hat und eben auch mit der Baukonstruktion, mit den Baustoffen.
Vielleicht kann ich an dieser Stelle, weil es thematisch sehr gut passt, gerade noch verweisen auf einen Podcast, den ich letztes Jahr aufgenommen habe mit Moritz Schiller. Er hat zusammen mit zwei Kollegen die Firma Microbes gegründet in Basel, im Gellert, und die forschen zu Myzelstrukturen, also Pilzstrukturen, wo sie daraus Werkstoffe, jetzt in erster Linie geht es mal um Verpackungsmaterialien, die dann kompostierbar sind und eigentlich minimalen CO2-Emissionen haben in der Herstellung, aber dann eben auch, geht es wirklich auch um Baustoffe, das ist dann der nächste Schritt, Dämmstoffe oder Verkleidungsmaterialien. Und das, also kann ich sehr empfehlen, den Podcast zu hören. Es war hochspannend und ich glaube, genau diese Fragen werden uns beschäftigen. Und das, da geht es ja dann immer auch um die Konstruktion und danach natürlich auch um den Ausdruck unserer Bauten.
Ja, schön, dass jetzt sogar in der Gegend hier jemand sich mit dem befasst. Das ist eine Firma, die das herstellt. Ne?
Ja, also es ist ein Start-up, sie sind immer noch... Ja. In der Entwicklungsphase, aber es hat mich sehr, sehr inspiriert und ist extrem spannend. Und ich glaube, genau solche Ideen braucht es ja. Ich meine, wir haben Holz als nachwachsenden Rohstoff, den wir natürlich seit langer, langer Zeit kennen, aber der ist ja auch nicht in unendlichem Maße vorhanden. Und da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht nur alles jetzt mit Holz bauen möchte. Das ist ja nicht die einzige Lösung.
Also die... wichtige Frage ist auch, wie viel man überhaupt rückbauen muss oder wie weit man eben Bauten erhalten kann und durch Veränderungen überführen kann in eine neue, das ist also energiesparend, das ist sicher ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, da sind wir ja auch wieder in eine neue Phase getreten, wie ich das von Kollegen höre, die noch im Beruf sind. Man hat früher, oder man ist heute daran, bei Abbrüchen das separat zu entsorgen. So weit ist man ja schon seit 10, 20 Jahren, dass man das richtig macht. Aber was ja wirklich neu ist, dass man jetzt seit ein paar Jahren und vor allen Dingen jetzt und in Zukunft beim Bauen die einzelnen Teile schon so konzipiert, dass sie eben wieder auseinandernehmbar sind. Also das ist etwas Neues, was wir noch nicht gekannt hatten. Ja, das ist das eine. Ja. Dann das Zweite ist, dass wir natürlich, mich eingeschlossen, wir auch zu viel Raum selbst beanspruchen wahrscheinlich. Also viele Leute, Wohnungen, die große Wohnungen, die mit einer Person und so weiter, das ist sicher auch etwas, wo wir uns alle vielleicht oder viele von uns an der Nase nehmen könnten. Ich habe noch an einen Punkt gedacht, das ist die Frage mit den Begrünungen und so weiter in den Städten. Da gibt es ja auch relativ lächerliche Vorschläge mit allen möglichen Bäumchen und letztes Jahr gab es so Kübelchen und so weiter. Aber was man grundsätzlich sagen kann, natürlich ist das Aufbrechen von versiegelten Flächen und Ersetzen mit Wiesland und großformatigen Baumkronen sicher positiv. Nur wir wissen ja, in der Stadt hat das ja Grenzen. Wir können ja, wir sind ja nicht auf dem Dorf. Also es hat Grenzen, aber man darf ja darüber nachdenken. Ich habe schon Orte gesehen, ich weiß nicht wo, ich glaube, es war in Zürich oder ich weiß nicht wo, wo wirklich ein ganz großes Gebiet, das konnte man ganz natürlich so herstellen. Ja. Man, es gibt auch so Uferpromenaden oder auch im Rhein. Oder, also man muss natürlich wissen, wo man das macht. Das ist, finde ich, auch noch eine Möglichkeit, dass man das im Auge behält, wo das möglich ist und nicht lächerlich wirkt oder, ja. Oder unverhältnismäßig wenig nützt. Ja. Also das finde ich dann schon noch, auch noch interessant. Ja.
Und glaubst du, dass wir in Anbetracht der Klimakrise politisch noch mehr machen müssen? Also zum Beispiel eine CO2-Abgabe, dass das CO2 eingepreist wird, dass man da bei jedem, eben auch beim Bauen, noch eine andere Betrachtung hat? Oder findest du, da passiert ja auch schon viel und man darf wie auch nicht zu viel aufs Mal wollen?
Also ich glaube, dass wir sind ja in einer, der Schweiz, trotz allen Unkenrufen, ja in einem demokratischen Staat im Großen und Ganzen. Aber es hat natürlich da schon Interessengruppen und Leute, die mehr verdienen an den anderen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen haben wir den politischen Prozess. Es ist denkbar, dass entsprechende politische Parteien, ja, ich will jetzt nicht unbedingt nennen müssen, aber es könnte mir schon vorstellen, dass ein politisches Programm, eine politische Partei, ja, ich bin selber nicht in einer, war auch nie, ich kann mir vorstellen, dass über das, dann auch über Vereinigungen, ja, also und, für Grün oder für Emissions- und so weiter arme Geschichten. Was ich nie so richtig weiß, ist bei den ganzen Solargeschichten, wenn ich mir vorstelle, wie das verbreitet ist überall, auch an Orten, wo ich es vom Denkmalpflegerischen her absolut sinnwidrig finde, in einer Altstadt, also ich bin da kein Freund von überall. Was ich auch noch nie gelesen habe, ist, wie groß eigentlich der ganze Sondermüll wird in 20 Jahren von diese Sonnenkollektoren, die irgendwie sind die mal vorbei. Wobei die Wissenschaft, Technik kann ja auch daran arbeiten oder muss es ja, wie kann man sowas machen, aber im Moment redet niemand davon. Es wird einfach subventioniert und so weiter. Dann haben wir die Erdwärme, das ist eine ganz interessante Geschichte, habe ich auch öfter schon gesehen, wie das angewandt wird, ganz toll. Ja, es sind alle diese Sachen, die im Einklang und in Abwägung miteinander wahrscheinlich, aber eben der politische Prozess läuft schon, also gut, über Vereine kann ich mir gut vorstellen, also wenn es so Aktionen gibt, ich weiß noch vor 100 Jahren, da war Tempo 100, da war ich eines der ersten Mitglieder, das war eine Aktion von einem Namensvetter, der hieß, glaube ich, Lukas 14, Zürcher Arzt, da ging es darum, Tempo 100 einzuführen, da konnte man sich einschreiben. Also, eben, das ist jetzt auch keine politische Partei, sondern es gibt sicher solche Gremien, ja, also kann ich mir schon noch vorstellen.
Ja, ich glaube, da eben, es bleiben viele Herausforderungen und dass es da auch Utopien braucht, dass man hoffnungsvoll bleibt und daran glaubt, dass die Zukunft gut werden oder vielleicht sogar noch besser werden kann, ist das auf jeden Fall wichtig. Genau, ich erlaube mir zum Schluss noch mal kurz hinzuweisen auf dein Buch. Das heißt Rollstoppkultur, eine Erzählung. Erschienen ist es im Verlag, wo sehe ich das? Edition 381.
Ist das ja, richtig? So heißt das. Gut. Rüffer und Rub in Zürich.
Okay. Ist erhältlich in allen guten Buchhandlungen. Vielen Dank, lieber Peter,
dass du
zu Gast warst im Architektur Basel Podcast. War sehr spannend, von dir und deinem Lebensweg zu erfahren. Ich wünsche dir alles Gute.
Herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Oh, yeah.
Fürs Zuhören unter architekturbasel.ch findest du alles Wissenswerte zur Basler Baukultur, Interviews, Wettbewerbsberichte, Veranstaltungshinweise, eine interaktive Karte und vieles mehr. zur Börse geht alle etwas an. Ja. Architektur Basel, geht alle etwas an.